Schön, euch heute hier in der Kirche zu sehen. Wir sind in unserer Predigtserie, unserer Bible Challenge befähigt. Deswegen habt ihr dieses Booklet auf euren Plätzen liegen und Stifte, dass ihr mitschreiben könnt. Weil einmal im Jahr gehen wir als Kirche durch ein Buch der Bibel und wollen nicht einfach nur ein bisschen drüber lesen, sondern wir wollen das Buch studieren und ein bisschen tiefer reingehen, um zu verstehen, was das Wort Gottes uns sagen möchte. Aber bevor ich da reingehe, möchte ich einfach mal ein Shoutout an alle Dreamteamler geben. Die Dreamteamler sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserer Kirche, die jeden Sonntag mit anpacken, um die Sonntage möglich zu machen. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der Zeit, Kraft, Herz mit einsetzt, um ein Segen für andere zu sein. Also wenn du jemanden siehst, der so ein Badge anhat oder der irgendwo mitarbeitet, wäre es der Hammer, wenn du einfach mal hingehen würdest und sagen, vielen Dank für dein Investment, vielen Dank für das, was du in unsere Kirche hineininvestierst, weil all das wäre nicht möglich ohne ehrenamtliche Mitarbeiter. Und nicht alle stehen hier vorne auf der Bühne, einige werdet ihr nie auf der Bühne sehen, aber ich möchte einfach mal ein paar Leute nennen, die ich hervorheben möchte, die in unserer Kirche sich mit reingeben. Und es sind jede Menge Leute, von jung bis alt. Also, ja, wenn du sagst, ich bin zu jung, nee, du bist nicht zu jung, du kannst gerne mitarbeiten. Wenn du sagst, hey, ich bin zu alt, nee, du bist nicht zu alt. Wir haben jung und alt, die sich mit reingeben in unserer Kirche. Unter anderem meine Tochter, die sich um die Videoübertragung kümmert, dass Leute, die nicht zum Gottesdienst kommen können, die Predigt trotzdem sehen können. Vielen Dank auch an Nabi, dass wir alles mitsingen können und mitlesen können. Vielen Dank dafür, dass du das innerhalb der Woche vorbereitest, die ganzen Bibelstellen von mir. Vielen Dank auch an Angelina und das ganze Kaffeeteam, das immer wieder sonntags alles schön vorbereitet. Vielen Dank auch an Judith, das Welcome-Team, für eure Gastfreundschaft, dass ihr immer wieder uns die Türen aufhaltet und uns begrüßt. Vielen Dank an Marina und Wolfgang. Man ist nie zu alt, um mitzuarbeiten. Auch das finde ich so cool bei euch. Ihr seid beide in Rente, aber habt nicht das Feuer und die Begeisterung verloren. Deswegen vielen Dank für euer Investment und euer Herz für Kirche und Menschen. Bin ich sehr dankbar für. Und ganz besonders auch ein Dank an alle Kids-Mitarbeiter, Chantal, Vio und Jesse, die Zeit und Kraft reinstecken, innerhalb der Woche was vorzubereiten und dann sonntags, während wir hier drin sind, den Kids-Gottesdienst zu machen und den Kids zu dienen und ein Investment in die nächste Generation zu machen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und es sind noch viele andere, wie Hannah und das Preteens-Team oder Tobi vom Logistik-Team oder Bettina, die den ganzen Sound-Team organisiert, Julia und Judith fürs Jugendteam. Und ganz besonders auch nochmal ein Dankeschön an all die Leute, die im Worship-Team mit dabei sind, weil die stehen nicht nur sonntags morgens hier mit als Erste, sondern treffen sich auch innerhalb der Woche, um sich Zeit zu nehmen, die Lieder zu proben. Und das ist ein riesengroßes Investment und wir sollten es nie als selbstverständlich nehmen, wie viel Zeit und Kraft und Liebe Leute da mit reingeben. Und vielleicht können wir all den Leuten, auch die ich nicht genannt habe, nochmal einen richtig fetten Applaus geben. Und einfach noch eine kleine Ermutigung von meiner Seite. Jeder Einzelne, der Teil von einem Team ist, ihr habt letzten Sonntag gesehen, was euer Investment bewirkt. Wir hatten eine Taufe am Unterbacher See und es haben sich 7 Menschen für ein Leben mit Jesus entschieden, das ist öffentlich bekannt. Wir hatten über 140 Gäste bei dem Taufgottesdienst. Das Wetter war super, obwohl die Vorhersage eine Katastrophe war. Und das ist einfach das, wo für mich dann immer real wird, okay, was ist unsere Vision, was ist unser Herzschlag, warum stehen wir früher auf und bereiten Dinge vor, weil unser Herz ist, dass Menschen Gott erleben und aufblühen. Und auch wenn du vielleicht nie mit einem von dieser Person gesprochen hast, aber du derjenige warst, der die Tür aufgehalten hat, dass die Person das Gefühl hatte, hier bin ich richtig, hier bin ich zu Hause, dann hast du Anteil daran, dass diese Person diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hat. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern und es nicht als selbstverständlich nehmen. Ja? Deswegen feiern wir unsere Dream Teams, jeden Einzelnen, weil sie Teil sind und Segen werden für all die anderen, dass sie verstanden haben, ich bin nicht nur hier, um zum Empfangen oder einen Stuhl warm zu halten, sondern um einen Unterschied im Leben von anderen Menschen zu machen. Aber jetzt geht's zur Predigt und zwar unsere Predigtserie heißt Befähigt, Befähigt. Wir sind in Teil 3 einer 9-teiligen Predigtserie, wo wir tiefer in die Apostelgeschichte reingehen wollen. Und noch einmal am Anfang ein paar Fakten zur Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist das 5. Buch im Neuen Testament. Du hast Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und dann kommt die Apostelgeschichte. Und sie handelt von den Geschichten, den Taten der Apostel, der ersten Nachfolger von Jesus. Wobei wir im ersten Teil uns schon damit beschäftigt haben und festgestellt haben, dass es eigentlich die Heilig-Geist-Geschichte heißen müsste, Denn die zentrale Person, der zentrale Charakter der Apostelgeschichte ist eigentlich der Heilige Geist. Und wir lesen, wie er Menschen erfüllt, befähigt, verändert und durch Menschen wirkt. Und die Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben. Lukas war ein Arzt und hat nicht nur die Apostelgeschichte geschrieben, sondern auch das Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium ist der erste Teil von seinen zwei Bändern, die er geschrieben hat. Das erste Band ist bis zu Christi Himmelfahrt, also bis zu dem, wo Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dann Apostelgeschichte, wo es anfängt, die 120 Nachfolger von Jesus werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jesus nahm sich nach seiner Auferstehung 40 Tage Zeit, um seine Nachfolger zu schulen, um ihnen nochmal die Basics mit auf den Weg zu geben und zu sagen, hey, ich bin jetzt bald weg, peace out, aber hier sind noch letzte Instructions, letzte Informationen, bevor ich weg bin und ihr könnt mich nochmal löchern und wir machen so eine Intensivbibelschule. Und nach 40 Tagen ist er zum Himmel aufgefahren und dann hat er ihnen gesagt, wartet hier, und sie haben 10 Tage gewartet bis zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist, bis zum Pfingsten. Und Pfingsten ist nichts Komisches, sondern Pfingsten bedeutet eigentlich im Griechischen Pentecosta und bedeutet nichts anderes als 50. Das heißt, wenn du denkst, ja, mit Pfingsten habe ich es nicht so, dann hast du vielleicht ein Problem mit Zahlen, weil Pfingsten heißt nicht anderes wie 50. Also 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus kam dann das Pfingstfest und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Schlüsselvers für diese 9 Wochen Bible Challenge steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das heißt, wir sollen nicht aus unserer eigenen Kraft, unser Glauben leben und versuchen, ich versuche jetzt ein guter Mensch zu sein, sondern wir werden mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und als das passierte, tritt Petrus in Jerusalem auf. Seine erste Predigt, der erste Open-Air-Gottesdienst an Pfingsten, weil die Jünger wurden so erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass sie es nicht mehr für sich behalten konnten, sondern sie sind auf die Straßen gegangen. Und vor Tausenden von Menschen fing er an zu predigen. Und wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 36. So soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus, zum Herrn und Erlöser gemacht hat. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern, auch denen, die fern von Gott sind, allen, die von Gott, unserem Herrn und unserem Gott berufen wurden. Das heißt, Pfingsten und der Heilige Geist war nicht nur für damals, für die Apostel irgendwann, sondern Pfingsten und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist auch für uns heute und hier. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und zur Gemeinde hinzugefügt. An diesem Tag etwa 3000 Menschen. Die glaubten, das bedeutet auch, dass einige nicht glaubten. Petrus predigt seine erste Predigt und wie cool ist das? 3000 Menschen entscheiden sich für ein Leben mit Jesus und die erste Kirche war geboren. Und es war sofort eine Mega-Church. Wenn du sagst, ja, irgendwie große Kirche ist nichts für mich, ey, aber so hat es angefangen. Es waren direkt 3000 Leute. Ey, und für einen Pastor gibt es voll so den Ego-Boost. Bam, ich predige 3000 Leute, ich muss gar nichts machen. Der könnte bestimmt irgendwie so Gemeindegründungsvorträge halten. Und wir sehen so viel, was hier bewirkt wird. Das ist die Geschichte der Apostelgeschichte, die Geschichte der Kirche, dass Menschen gefüllt mit dem Heiligen Geist die Kirche sind und befähigt sind, in die Welt zu gehen, um diese Botschaft der Liebe, diese Botschaft der Hoffnung, die Botschaft der Gnade und die gute Nachricht von Jesus zu verkünden. Und ich wünsche mir, dass wir so ein bisschen etwas von diesem Feuer und von dieser Leidenschaft der ersten Kirche empfangen. Und deswegen, bevor wir tiefer reingehen, werde ich kurz beten und dann steigen wir ein. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass du gesagt hast, du baust deine Kirche. Und ich danke dir, dass wir dich ganz neu einladen dürfen, dass du heute Morgen zu uns sprichst und dass wir Kirche neu entdecken und dass wir Kirche so sehen, wie du Kirche siehst. In all dem, wie du das geplant hast. Im Namen von Jesus. Amen. Nächste Woche, Freitag, feiern meine Frau und ich unseren 22-jährigen Hochzeitstag. Ja, absolut. Bin sehr froh und glücklich darüber. Und ich habe wieder einen Ehering. Also ich habe den ersten verloren und wir haben gedacht, einige haben gefragt, hey Stefan, ist irgendwas bei euch, weil du trägst deinen Ring nicht. Also er war einfach weg, jetzt haben wir einen neuen geholt, also alles gut. Also falls ich ihn mal nicht trage, es ist alles in Ordnung. Manchmal tue ich ihn einfach nur zur Seite, weil ich Angst habe, dass ich ihn verliere. Und als wir relativ frisch verheiratet waren, haben wir uns ein Haus gekauft. Und weil wir mehr Liebe als Geld hatten, mussten wir sehr viel Eigenleistung reinstecken in die Renovierung dieses Hauses. Und weil ich jetzt nicht der geborene Handwerker bin, lief das alles so okay. Also wenn da jetzt irgendein Experte reingegangen wäre, hätte gesagt, alter Schwede, was habt ihr denn hier gemacht? Und eigentlich macht man das ganz anders und sollte anders aussehen. Aber ich war sehr bemüht. Aber seitdem, was ich gemerkt habe, ich liebe es, andere Leute beim Renovieren zu beobachten. Also ich liebe das nicht selber zu renovieren, das ist so abreißen, gar kein Problem, aber wieder aufbauen ist ein bisschen schwieriger. Aber da hat sich so eine Leidenschaft bei mir entwickelt für so, es gibt so Fernsehshows, ja, wo man beobachten kann, wie Leute ihre Häuser renovieren. So Instant Dream House, Fixer-Upper oder Haus am See. Und das Coole ist, das sind alles Shows aus Amerika und da sind ja gar keine richtigen Wände. Also da sind ja gar keine Steine. Das ist einfach nur Rehgips und mal eine Peng und dann fällt alles auseinander und dann erweitern die das Ganze und das sieht alles so easy aus. Aber wenn du diese Shows guckst, dann wirst du so ein richtiger Experte. Weil dann fängt so an, dass du auf jeden Fall mitreden kannst, ja. So, hey, hier in dem Haus, der ist ein bisschen älter. So ein offenes Wohnkonzept wird hier sehr gut passen. Und ja, ey, der Style in der Küche, nee, da müssen Metrofliesen hin. Das sähe viel cooler aus. Also wenn dir all diese Begriffe nichts sagen, guck Fixer Upper und all das Ganze, dann weißt du, das sind voll die Inside Statements. Und du kommst dir so vor wie so ein Innenarchitekt, obwohl du gar keine Ahnung hast, aber die Leute sagen das immer wieder, bei jedem Haus kommt immer vor, ja, hier muss ein offenes Wohnkonzept rein und jedes Haus braucht Metrofliesen, also irgendwie wiederholt sich das und das weiß, das sind die Begriffe, die muss ich raushauen und dann hört sich's cool an, alle Leute denken, ich weiß, wovon ich rede und manchmal habe ich das Gefühl, dass es ein gutes Bild für uns Christen ist. Wir leben manchmal Kirche genauso. Wir lieben es, in die Kirche zu gehen. Wir lieben es, uns schick anzuziehen. Und wir lieben uns, den kostenlosen Kaffee nach dem Gottesdienst noch zu trinken, so ein bisschen mit den Leuten uns im Foyer zu unterhalten. Und hoffentlich spielen sie heute mein Lieblingslied, damit ich so ein bisschen mehr in die Anbetung reinkomme. Ja? Und hoffentlich predigt mein Lieblingsprediger. Ah, jetzt haben sie den wieder eingeteilt. Ah, Mist. Ah, hätte ich das gewusst, wäre ich zu Hause geblieben, hätten wir nur einen Stream angeguckt. Und so haben wir unsere Vorstellung, wie Kirche ist. Und wir denken, das ist Kirche. Wir gehen in die Kirche, aber wir sind oft nicht die Kirche. Und ich glaube, das gibt einen riesengroßen Unterschied. Wenn du mitschreibst, kannst du dir folgenden Satz mitschreiben. Der Heilige Geist hat uns nicht befähigt, in die Kirche zu gehen. Der Heilige Geist hat uns befähigt, Kirche zu sein. Der Heilige Geist hat uns nicht befähigt, in die Kirche zu gehen, sondern der Heilige Geist hat uns befähigt, Kirche zu sein. Darum ging es bei der Befähigung mit der Kraft aus der Höhe. Die Befähigung war nicht dafür da, einmal die Woche zusammenzukommen und Kumbaya, my Lord, zu singen, sondern die Befähigung mit der Kraft aus der Höhe war, Kirche zu sein, dieses Feuer in uns zu tragen, überall, wo wir hingehen, einen Unterschied zu machen, dass wir Kirche sind. Und das ist der Titel meiner Predigt von heute. Befähigt, die Kirche zu bauen. Befähigt, die Kirche zu bauen. Die erste Kirche in der Apostelgeschichte blieb nicht bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist stehen und sie blieben auch nicht bei der Errettung stehen, sondern wir lesen, 3000 Menschen entschieden sich für ein Leben mit Jesus und ließen sich taufen und sie streckten sich nach all dem aus, was der Heilige Geist für sie vorbereitet hatte. Und dann sehen wir, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was passierte dann? Wie waren sie Kirche? Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Denn wenn es darum geht, wie sollte Kirche sein, sehen wir hier das Original, wie es von Anfang an gedacht war. Denn die erste Kirche lebte Kirche anders. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. So priesen sie Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wie ihr feststellt, ist, als sie befähigt wurden, Kirche zu sein, war Kirche nicht einfach nur für vier Wände begrenzt, sondern hatte einen Einfluss auf ihr ganzes Leben. Nicht nur für den Sonntag, sondern von Montag bis Sonntag. Das Leben, das die ersten Christen prägte, war der Wahnsinn. Wenn du das liest, denkst du, hey, ich möchte gerne Teil von so einer Gemeinschaft sein. Und es gibt so viel, was wir aus dieser Bibelstelle lernen können, wo wir Insights bekommen. Wie kann Kirche eigentlich wirklich sein? Aber ich möchte mich auf drei Dinge fokussieren heute Morgen. Drei Dinge, die wir tun können, dass wir nicht einfach zur Kirche gehen, sondern dass wir Kirche sind, so wie Jesus geträumt hat, wie Kirche sein sollte. Und wenn wir Kirche sein wollen, dann fängt es erst beim Ersten an. Wir werden die Kirche durch Hingabe. Wir werden die Kirche durch Hingabe. Das lebten die ersten Christen. Sie lebten Kirche voller Hingabe. Ihre Hingabe an Jesus führt zu einer Hingabe zur Kirche und Kirche zu leben. Apostelgeschichte 42 heißt es, was das Leben der Christen prägte. Und dieses Wort prägte ist ein ganz besonderes Wort. Das Wort prägte bedeutet eigentlich im Griechischen, womit sie sich beharrlich beschäftigten, woran sie beharrlich festhielten. Da blieben sie dran und du kannst dieses Wort, dieses Einprägen, es war ein Mark, es war wie du prägst eine Münze und das ist Teil von meinem Leben. Es ist nicht nur irgendwie wie so ein Pflaster aufgeklebt und jetzt geht es mir wieder besser, jetzt brauche ich Kirche und Glaube nicht mehr, weil die Wunde ist verheilt, sondern es ist eingeprägt wie bei einer Münze. Und woran hielten sie beharrlich fest? Die Lehre der Apostel, Zusammenhalt in Liebe und Hilfsbereitschaft, das Abendmahl und Gebet. Die Lehre war eine Predigt aus dem Wort Gottes, indem sie sich bewusst unterrichten ließen. Ey, es gibt viel mehr zu lernen. Ich lese nicht nur zu Hause Bibel, sondern da sind Leute, denen ich zuhören kann. Ich kann von jedem etwas lernen und was Gott zu mir sprechen möchte. Nicht nur selber im Wort Gottes lesen. Sie hat einen Hunger, nach mehr zu lernen und im Glauben zu wachsen. Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Glaube nicht als Einzelkämpfer zu leben, sondern in Gemeinschaft zusammen. Sie feierten das Abendmahl. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, denken wir an das, was Jesus für uns aus Liebe getan hat. Dass er am Kreuz für uns gestorben ist und sein Blut für unsere Schuld vergossen hat. Und dann blieben sie beharrlich im Gebet. Hingabe im Gebet. Das Gebet nicht nur das Gebetsteam ist, das sich freitags morgens zum Frühgebet trifft oder wenn wir 21 Tage Gebets haben. Hoffentlich betet das Gebetsteam, sondern hey, wir als Kirche, wir beten zusammen, weil wir wissen, dass Gebet, unser Gebet, eine Veränderung bringt. Und Hingabe beschreibt diese tiefe Überzeugung. Sie waren all in im Glauben und der Nachfolge von Jesus. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn ich jemanden beschreiben würde, der hingegeben ist, der beharrlich ist, der leidenschaftlich in einer Sache ist, dann tut er das mehr als einmal im Monat. Beharrlich hingegeben zu sein ist mehr als einmal im Monat. Beharrlich hingegeben zu sein ist auch mehr als einmal die Woche. Und ich möchte das verdeutlichen, ich habe hier so ein Basketball mitgebracht. Also ich habe es geliebt, Basketball zu spielen. Und zu meiner Zeit, als ich noch jung war, gab es noch Michael Jordan, der hat noch echt gespielt. Also da hat man nicht Dokus geguckt über ihn, man hat ihn richtig spielen sehen. Und ihr kennt ja auch Shaquille O'Neal, der war der Hammer. Also solche Leute, mein ganzes Zimmer war voll mit Postern von meinen Heroes. Und die waren meine Helden und ich habe irgendwie geträumt, irgendwann, Stefan, stehst du auch auf so einem Poster drauf. Weil du schaffst es in die NBA und du wirst irgendwann richtig cooler Basketballspieler. Und weil ich hingegeben war, weil ich leidenschaftlich dafür war, habe ich regelmäßig täglich Basketball gespielt. Wir hatten damals einen Korb bei uns in der Kirchengemeinde und meine Eltern waren Hausmeister in der Kirchengemeinde. Das heißt, ich war jeden Tag draußen, habe jedes Mal gespielt und es gab so ein Spiel, das hieß Around the World. Around the World, für alle, die keine Ahnung von Basketball haben, ist, du hast 5 Positionen an der Freiwurflinie. Du stellst dich an die erste Position hin, dribbelst, zielst, wirfst Und wenn du getroffen hast, darfst du zur nächsten Position. Und genau das gleiche Spielchen wieder. Und du wirfst, und wenn du triffst, darfst du zur nächsten Position und dann wieder. Und das Ziel ist einmal rund um die Freiwurfwelt sozusagen gehen. Und das Ding war, wenn man Profi werden möchte, dann ist man nicht ein Schönwetter-Basketballer. Ja, es gibt so ein paar Schönwetter-Fußballer, okay? Wenn die Sonne scheint, alles trocken ist, ja, dann bin ich dabei. Aber ich wollte Profi werden, okay? Deswegen, egal was für ein Wetter da war, egal ob es geschneit und gestürmt hat, ich war draußen am Basketballkorb und habe gespielt und geprobt, weil ich wollte Profi werden. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es nass ist und kalt ist und regnet, dann braucht man so ein extra Push. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mich hingestellt, habe gedribbelt und habe gesagt, okay, wenn ich diesen Wurf treffe, dann muss ich nie wieder Hausaufgaben in der Schule machen. Bam. Okay, gut. Nächste Position. Okay, wenn ich von hier treffe, hey, dann werde ich irgendwann MVP. Oh, zack. Okay, Hammer. Okay, und weiter ging's. Okay, wenn ich diesen Wurf treffe, und jetzt übertrage ich es mal auf mich, hey, wenn ich diesen Wurf treffe, dann werden alle meine Predigt mögen. Ah, super. Und so war ich unterwegs, einfach um mich zu motivieren und zu pushen. Okay, du bleibst draußen und wenn die Eltern gerufen haben, hey Stefan, komm rein. Nein, 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 ich muss noch beharrlich dranbleiben, weil ich habe ein Ziel vor Augen. Und was ich festgestellt habe, wenn die Motivation weggeht, ist, wo habe ich meine Motivation hingepackt? Was war die Motivation in all dem? Und das kann man auch beziehen auf Kirche. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Hingabe an Jesus nicht stark genug ist, dann sollst du überprüfen, was deine Motivation ist. Denk mal drüber nach. Wenn du das Gefühl hast, deine Hingabe an Jesus, an durch Gebet, Bibellesen, Gottesdienstbesuche, Mitarbeit in der Kirche ist nicht stark genug, wenn deine Hingabe nicht stark ist, dann kann es vielleicht daran liegen, dass du deine Motivation aus den falschen Punkten herausbekommst. Denn die ersten Nachfolger hatten nicht die Motivation, hey, wenn ich in der Bibel lese und bete, dann muss Gott meine Gebete hören. Oder wenn ich jetzt in der Kirche mitarbeite, dann finde ich meinen Traumpartner fürs Leben. Oder wenn ich regelmäßig in die Kirche gehe, dann muss Gott mich heilen. Und so versuchen wir uns irgendwie zu pushen mit einer Motivation, die sehr kurzlebig ist. Die ersten Christen hörten die Predigt von Petrus über Jesus und sie erkannten, hey, wir sind auf dem falschen Weg. Ich brauche die Motivation, folg Jesus nach und du bist auf Wolke 7. Folg Jesus nach und du wirst keine Schwierigkeiten mehr haben. Folg Jesus nach und du wirst deinen Traumjob bekommen. Nein, nein, die Motivation war, hey, ich bin auf dem falschen Weg. Ich gehe in die Hölle. Ich möchte mit Jesus leben. Ich muss eine Kurskorrektur vornehmen. Denn was ich weiß ist, Jesus ist wahres Leben. Und das ist meine Motivation. Auch wenn er nie mehr mich mit irgendetwas segnet. Er hat genug für mich getan, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Und es möglich gemacht hat, dass ich eine Kurskorrektur vornehmen kann. Und er hat mich befähigt, dieses Leben mit ihm zu laufen. Ein hingegebenes Leben an ihn zu leben. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir haben einen Auftrag bekommen. Das bedeutet, wie ich meinen Glauben lebe, hat eine Auswirkung auf meinen Ehepartner. Ob er die Ewigkeit im Himmel oder der Hölle verbringt. Wie ich meinen Glauben lebe, hat eine Auswirkung auf meine Kids, die Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Jesus sagt dir, wenn ich Mittelpunkt deines Lebens bin und ich deine Motivation, deine Kraftquelle bin, dann wird es kein Druck oder Zwang, sondern wird dir der Heilige Geist wird dir eine feurige Leidenschaft geben für dein ganzes Leben. Hey, wenn dein Ziel ist, dass du mit 40 Millionär bist und aufhören kannst zu arbeiten, dann ist Geld deine Motivation und wird dich antreiben. Aber wenn Gott deine Motivation ist, das Zentrum deines Lebens ist, kannst du trotzdem Geld verdienen. Aber es wird nicht dein Antreiber, es wird nicht deine Identität sein. Wenn deine Beziehung deine Motivation ist, dann wirst du alles dafür tun und dich verbiegen, um deinen Partner glücklich zu sein. Aber wenn dein Gott deine Motivation Kraftquelle ist, dann wirst du mit deinem Partner mehr zu Jesus hinwachsen und dadurch werdet ihr mehr und näher zueinander finden. Wenn Gott dein Zentrum, deine Kernmotivation ist, dann wird er dir seine Kraft für alles andere schenken. Das bedeutet, alles, was gut in deinem Leben ist, deine größten Segnungen und deine größten Durchbrüche, deine größten Erfolge passieren nicht durch wöchentliches Engagement, sondern durch eine tägliche Hingabe auf meinen Knien im Gebet, in Gottes Wort, in Gemeinschaft mit anderen Christen und in seiner Gegenwart. Und vielleicht denkst du, boah, Aber ganz schöne steile Aussage, ganz schön schwer. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, es ist vielleicht nicht mehr einfach, aber es ist absolut wert. Daher ermutigt uns Paulus, Galater 6, Vers 9, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und was richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Wenn wir nicht aufgeben, gebt nicht auf, bleibt dran. Der Heilige Geist befähigt uns, nicht in die Kirche zu gehen, sondern die Kirche zu sein. Und der Heilige Geist möchte uns befähigen durch echte Hingabe. Er ist wie das Fuel, wie Benzin in deinem Tank, dass du nicht dich verbiegen musst. Mein zweiter Punkt ist, wir werden die Kirche durch Einheit. Wir werden die Kirche durch Einheit. Wir brauchen den Heiligen Geist, um uns zusammenzubringen. Wir lesen in Vers 44, Apostelgeschichte 2, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Bei einigen hört der Glaube am Portemonnaie auf. Okay, Gott, du kannst alles haben, aber mein Geld gehört mir. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Das war ihre Kirche. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie waren eins und hatten Einheit in ihrer Kirche. Wisst ihr, was ich interessant finde? Jesus hat uns ein Gebet gegeben, was wir beten sollen. Das ist Vater unser. Aber Jesus hat auch ein Gebet für uns gebetet. Eine Sache, die ihm am Herzen lag, wo er gesagt hat, okay, bevor es hier für mich zu Ende geht, habe ich auf dem Herzen, für alle meine Nachfolger zu beten. Und wisst ihr, was ich interessant finde, wofür er gebetet hat? Johannes 17, Vers 21, er betet, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Es ist, glaube ich, ein Geheimnis dahinter, wenn wir Kirche in Einheit leben. Trotz verschiedener Ansichten, trotz verschiedener Leben, trotz verschiedener Persönlichkeiten möchte Gott uns eine Einheit als Kirche schenken. Und wenn wir Kirche in Einheit leben und nicht auf die Dinge schauen, die uns vielleicht unterschiedlich machen, wird das einen Unterschied machen für die Leute. In einer Gesellschaft, die so weit auseinander geht, weil so viele verschiedene Meinungen da sind, Kirche in Einheit zu leben, trotz Diversität, wird einen Unterschied machen. Und Leute werden sagen, hey, wie kann das möglich sein, dass die so eine Einheit haben, obwohl die so kunterbunt durchmischt sind? Es ist möglich durch den Heiligen Geist, weil er uns befähigt, Kirche zu sein. Ich finde interessant, wenn wir jetzt auf die EM schauen, ich glaube, die besten Spieler sind nicht diejenigen, die Tore schießen. Ich glaube, die besten Spieler sind diejenigen, die andere Spieler gut machen. Für mich zum Beispiel Toni Kroos. Okay? Der Typ hat immer ein Auge für seine Mitspieler, um zu gucken, wer steht besser als ich, um dementsprechend den Pass zu spielen, damit ein Tor fallen kann. Sein Ziel ist, andere Spieler besser zu machen. Für mich sind das die besten Spieler. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild auch für uns Kirche. Denn wir als Kirche sollten nicht gucken, wie kann ich gut dastehen. Okay, wo ist der beste Platz, dass alle sehen, wie gesalbt ich bin. Was kann ich machen, dass alle mitbekommen? Hey, und ich war wieder da, habt ihr gesehen? Ja, check, abgehakt, ne? Ich komme jetzt zum Gottesdienst, damit alle sehen, ich war heute da und ich bin nicht abgefallen vom Glauben. Und ja, ich möchte auf jeden Fall im Lobpreisteam sein, weil habe ich ein Mikro in der Hand und alle sehen, dass ich mich in der Kirche mit reingebe. Gibt so Motivationen hintenrum, die uns manchmal triggern, aber unser Ziel als Kirche sollte sein, wie können wir einander besser machen? Wie können wir uns gegenseitig ermutigen? Wie können wir uns gegenseitig fördern? Ein guter Spieler hilft seinen Mitspielern, erfolgreich zu sein. Und wenn wir das als Kirche leben, wird es so sein, dass der Prediger nicht der Einzige ist, der predigt. Und das Worship-Team nicht die Einzigen, die Gott anbeten. Und die 10 Leute, die am Anfang genannt worden sind, nicht die Einzigen, die in der Kirche dienen. Und das Gebetsteam ist nicht das Einzige, was betet in der Kirche. Und nicht nur die Reichen sind diejenigen, die geben in der Kirche, weil die haben ja das Geld, sondern wir alle geben. Wenn es nämlich nur ein paar wenige sind, dann sind wir nicht Kirche, sondern dann gehen wir in die Kirche. Ich habe mal Folgendes gelesen und das hat mich sehr inspiriert. Jemand sagte, die erste Predigt an einem Sonntag kommt nicht vom Pastor, sondern von dir. Du predigst eine Botschaft der Freude, wenn du alle, die auf dem Parkplatz oder die du im Foyer oder im Gottesdienstraum triffst, mit einem freundlichen Lächeln begrüßt. Du predigst eine Botschaft der Liebe, wenn du jemandem deine Hilfe anbietest und nicht deine Augen vor der Not anderer verschließt. Du predigst eine Willkommensbotschaft. Wir haben noch Platz für dich, wenn du auf den nächsten Stuhl weiterrückst und nicht Leute an dir vorbeizwängen lässt, weil ich möchte außen sitzen. Du predigst eine Botschaft der Hoffnung und Freude, wenn du während dem Lobpreis begeistert mitsingst. Du predigst eine Botschaft über die Macht des Gebets, wenn du von Herzen am gemeinsamen Gebet teilnimmst. Und ich wünsche mir, dass unser ganzes Leben eine gute, konsequente Botschaft ist, damit das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt und viele Menschen ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Die Kirche in der Apostelgeschichte war vereint in ihrem Auftrag. Sie waren miteinander verbunden. Jeden Tag war Kirche Teil ihres Lebens. Montag war Kleingruppe, Dienstag Teamtreffen, Mittwoch Gebetsabend, Donnerstag habe ich meine Kids zur Jugend gefahren, Freitag habe ich meine Kleingruppe mit einigen WhatsApps und Anrufen ermutigt, Samstag habe ich Leute zum Grillen eingeladen und Sonntag sind wir gemeinsam in die Kirche gefahren. Jeden Tag waren sie zusammen und jeden Tag lebten sie Kirche und jeden Tag wurden Menschenleben für die Ewigkeit verändert. Das bedeutet es, Kirche zu sein und nicht in die Kirche zu gehen. Wir werden Kirche durch Hingabe und wir werden Kirche durch Einheit. Und mein dritter und letzter Punkt ist, wir werden Kirche durch Multiplikation. Wir werden Kirche durch Multiplikation. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um die Welt zu erreichen. Vers 47. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hier sehen wir eine biblische Gleichung. Die Bibel ist voll mit biblischen Gleichungen. Manchmal wollen wir nur das, was nach dem Gleich kommt. Wir wollen das Ergebnis haben, aber achten nicht, was die Voraussetzung davon ist. Sprüche 3, Vers 5 bis 6 ist so eine Gleichung. Vertraue von ganzem Herzen auf dem Herrn, plus verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, plus denk an ihn, was immer du tust, gleich, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Das ist eine Gleichung. Ja, wie finde ich den richtigen Weg? Ich weiß nicht, was ich tun soll und keine Ahnung was. Ja, hast du gebetet? Hast du Zeit genommen? Hast du, vertraust du Gott bei all dem, was du tust? Wir wollen die Antwort, wir wollen das gleich, aber haben nicht die Hingabe, davor zu arbeiten. Und genauso hier, Vers 47, sie priesen Gott, plus bei allem, was sie taten es, nicht der Pastor tat es oder der Vorstand tat es, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen gleich und jeden Tag rettete der Herr. Ich bin nicht für Errettung zuständig. Mein Job ist nicht, dich zu überreden, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Der Herr ist derjenige, der rettet. Unsere Aufgabe ist, Menschen zu lieben. Gottes Aufgabe ist, Menschenherzen zu verändern. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Pastoren unter Druck sind, weil sie versuchen, dass ihre Gemeinde jetzt wachsen muss. Boah, was müssen wir jetzt tun? Und ja, dann laden wir den Sprecher ein, weil der ist gerade hip und dann kommen ganz viele und dann machen wir das Event und dann müssen wir das machen und wir strengen uns an, dass Kirche wächst. Aber wenn wir befähigt durch den Heiligen Geist Kirche sind und nicht nur sonntags in die Kirche gehen, sondern überall, wo wir sind, einen Unterschied machen, dann ist Multiplikation das Ergebnis. Sie priesen Gott, ist die Hingabe an Gott, bei allem, was sie taten, ist Einheit, wir tun all das, was wir tun, tun es gemeinsam. Das heißt, wenn Taufe ist, ey, wir feiern gemeinsam die Veränderung im Leben. Wenn es darum geht, den Nächsten zu dienen, wir tun es gemeinsam als Kirche. Und das Ergebnis, das Resultat wird sein, Menschen wurden gerettet. Die biblische Gleichung ist Hingabe plus Einheit gleich Multiplikation. Multiplikation ist nicht einfach nur das Resultat, wenn wir Kirche sind, sondern ist der Auftrag der Kirche. Jede Kirche hat den Auftrag zu wachsen. Menschen zu erreichen mit der guten Botschaft. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, um coole Gottesdienste zu feiern. Nein, nein, das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus erinnert seine Nachfolger daran, dass unser Ziel nicht einfach ist, nette Gottesdienste zu feiern. Die Kirche ist nicht ein Selbstzweck, um Christen zu unterhalten, sondern die Kirche existiert für all die Menschen, die noch nicht hier sind. Es geht darum, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Deswegen feiere ich jede einzelne Taufe. Denn wir sehen und hören, was Jesus im Leben der Menschen verändert hat. Und warum es so wichtig ist, dass wir keine Untergrundkirche und keine Untergrundchristen sind. Menschen brauchen Hoffnung. Menschen brauchen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Menschen brauchen Heilung. Menschen brauchen die Liebe von Jesus. Und deswegen ist unsere Vision als Kirche, dass Menschen in unsere Gottesdienste kommen und Gott erleben und aufblühen. Wir feiern nicht Kirche, damit Christen am Sonntag unterhalten werden. Wir feiern nicht Gottesdienste, damit der Platz neben dir besetzt ist. Wir feiern Gottesdienste, damit die Person neben dir mit dir im Himmel sein wird. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ich möchte enden mit einer Geschichte. Ich habe überlegt, wie kann ich all das irgendwie zusammenfassen? Und ich bin auf folgende Geschichte gestoßen. Und zwar, die Geschichte ist schon ein bisschen her und sie ist wirklich passiert. Und zwar 1969 machte sich die Apollo 11 Mission auf dem Weg zum Mond. Mit dabei waren 3 Personen, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Während Collins im Kommandomodul des Raumschiffes Columbia zurückblieb, setzten Armstrong und Aldrin am nächsten Tag mit einer Mondlandefähre, die Eagle heißt, auf den Erdtrabanten auf. Wenige Stunden später betrat Armstrong als erster Mensch den Mond, kurz danach auch Aldrin. Nach einem knapp 22-stündigen Aufenthalt startete die Landefähre wieder von der Mondoberfläche und kehrte zum Kommandoschiff zurück. Was kaum einer weiß, ist, dass sie nicht einfach auf dem Mond gelandet sind und ausgestiegen sind, sondern die NASA hat es bewusst so geplant, dass sie auf dem Mond landen und dann einen Augenblick, 1-2 Stunden Zeit hatten, dieses Erlebnis sacken zu lassen. Und nicht einfach raus, okay, wir haben es gemacht, sondern hey, das ist ein besonderer Mond, hey, wir sind jetzt gerade auf dem Mond gelandet. Und die NASA hatte den Astronauten gesagt, okay, nehmt euch was mit, was euch hilft, euch zu erden, diesen besonderen Moment noch besonders werden zu lassen. Und für diesen Moment hatte sich Buzz Aldrin in seinem persönlichen Präferenzkit PPK etwas eingepackt, und zwar um das Abendmahl auf dem Mond zu feiern. Und ich zeige euch mal, ich habe euch ein Bild mitgebracht. So sieht das Ding aus. Including Community Kit. Das heißt, er hat so persönliche Sachen mitgenommen, plus ein Kit, damit er auf dem Mond das Abendmahl feiern kann. Die Vorbereitung auf alles, was bei dieser Mission passierte, hatte 10 Jahre an Vorbereitung gedauert. Deswegen sollte es ein besonderer Moment sein. In einem persönlichen Brief vom 14. November 1998 schreibt er: Vor dem Start von Apollo 11 im Juli 1969 hatte mein Pastor der Webster Presbyterian Church in Houston, Dean Woodruff, und ich Mühe, ein aussagekräftiges Symbol für die erste Mondlandung zu finden. Ich fragte mich, ob es vielleicht möglich wäre, das Abendmahl auf dem Mond zu feiern, was den Gedanken symbolisierte, dass Gott sich auch dort offenbarte, als der Mensch in das Universum vordrang. Wir würden das Brot und den Wein in Plastiktüten transportieren, genau wie normales Essen an Bord verpackt war. Jeder Astronaut durfte auf einem Flug einige persönliche Gegenstände mitführen. Das Abendmahl wurde in meiner Lunar Modul Personal Preference Kit Tasche oder der PPK transportiert. Am 20. Juli 1969, kurz nach der Landung auf dem Mond, packte ich den Kelch, das Brot und den Wein aus dem PPK aus und legte sie zusammen mit der Bibellesung, Johannes 15, Vers 5, auf den kleinen Tisch. Wir haben den Gottesdienst nicht zur Erde übertragen, was dazu führte, dass die Öffentlichkeit heute von diesem außergewöhnlichen Ereignis weitgehend nichts wusste. Stattdessen funkte ich zur Erde. Houston, hier ist Eagle. Hier spricht der LM-Pilot. Ich möchte um ein paar Momente der Stille bitten. Ich möchte jeden Zuhörer, wo und wer auch immer es sein mag, einladen, einen Moment über die Ereignisse der letzten Stunde nachzudenken und auf seine ganz individuelle Art zu danken. Und er las Johannes 15, Vers 5 vor. Dort steht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Warum hat er das getan? An einem Moment, wo die Augen der ganzen Menschheit auf ihn gerichtet waren, wegen seiner Hingabe an Gott. Ich bin nicht nur Christ am Sonntag, mein Ich bin Christ, wo immer ich bin. Und wenn ich auf dem Mond bin, wenn sie mich zum Mond schießen, ich bin Christ. Und ich möchte das alles mitbekommen. Mein Herz gehört ihm. Was war ein gläubiger Christ? War klar für ihn, mein Glaube ist nicht einfach das, was einmal die Woche ist, sondern das, was ich lebe. Und warum hat er all das über den Lautsprecher verkündet und Leute eingeladen? Lass uns gemeinsam das Abendmahl feiern. Lass uns einen Augenblick haben, wo wir gemeinsam Gott danken. Weil er wusste, diese Mission war nicht alleine möglich. Diese Mission war nur möglich, weil innerhalb von 10 Jahren mehr als 400.000 Menschen in der Vorbereitung dieser Mission dabei waren. Er wollte das Bild der Einheit malen. Er war an dem Punkt wegen dem Einsatz und der Hingabe von all diesen vielen Menschen. Das heißt, du hast die Hingabe, du hast die Einheit. Und warum hat er die Bibelstelle vorgelesen? Weil er in den Auftrag der Multiplikation glaubt und er wollte, dass so viele Menschen wie möglich mitbekommen, dass wir einen liebenden Gott haben, der Gemeinschaft mit uns haben will, dass der christliche Glaube kein Gesetzbuch ist, so eine lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer, und seine Hoffnung war, dass vielleicht durch die Worte, die er vorliest, dass das Leben einer Person für die Ewigkeit verändert wird und er Teil der himmlischen Familie wird. Warum kam der Heilige Geist an Pfingsten auf die ersten Christen? Nicht, damit sie zur Kirche gehen, sondern sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, um Kirche zu sein. Du und ich werden die Kirche, wenn wir uns Gott ganz hingeben, auf unseren Knien im Gebet sein Wort lesen, uns füllen lassen mit seinem Geist, ihn anbeten und nicht nur am Sonntag, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann kommen wir gemeinsam zusammen und Gottes Gegenwart ist da. Und wir tun es in Einheit, Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, dass umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir sagen nicht einfach, oh, ich bin müde, ist ja nicht so schlimm, wenn ich heute nicht da bin, sind ja genug junge Leute da. Nein, wir kommen zusammen in Einheit, wir brauchen einander. Die ersten Christen, die erste Kirche kamen in Einheit zusammen. All das, was sie erlebten, die Bekehrungen, die Wunder und Heilungen, konnten nur passieren, weil sie in Einheit unterwegs waren. Wir können nur das tun, was Gott für uns geplant hat, wenn wir in Einheit zusammen sind. Befähigt durch den Heiligen Geist, in Einheit Kirche zu sein. Wir sind Kirche. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich die Predigt zu einem Ende bringen? Diesen Moment irgendwie besonders machen, dass uns bewusst wird, wir sind Kirche. Und ich habe gedacht, das Beste, was wir tun können, ist, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Uns zu erinnern, wir waren auf dem falschen Weg. Aber Jesus ist für uns gestorben, dass ich meinem Leben eine neue Ausrichtung geben darf. Durch seine Liebe und durch seine Gnade. Durch seine Kraft in meinem Leben. Römer 12, Vers 1 sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Deswegen feiern wir nicht einfach nur Gottesdienste. Wir folgen Jesus Christus nach und sind die Kirche. Bevor wir das Abendmahl feiern, möchte ich euch daran erinnern, wir feiern Abendmahl als ein Bekenntnis. Mein Leben gehört Jesus Christus. Ich möchte mit ihm unterwegs sein. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich ein, gleich gemeinsam mit uns das Abendmahl zu feiern. Die Band wird gemeinsam mit uns ein Lied singen und während dieser Zeit lade ich euch ein, an diese Stände zu kommen, euch ein Stück von dem Brot zu nehmen, ein Stück von dem Traubensaft zu nehmen und vielleicht noch einen Platz zurückzugehen und dann einfach in diesem Bewusstsein das Abendmahl zu feiern und zu sagen, danke Gott, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergeben hast.